In seiner Laudatio auf die Wilhelm-Raabe-Preisträgerin Petra Morsbach sagte der Jurist und Journalist Heribert Prantl, er habe, Zitat, nie einen literarischen Text gelesen, in dem über die Justiz und ihren Alltag, über ihre Protagonisten, über ihr Wesen und Walten, über Sein und Schein, Anspruch und Wirklichkeit so umfassend, erfassend und packend geschrieben wurde wie in Morsbachs Roman Justizpalast. Der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer hingegen schrieb über den Roman, die Autorin verstehe die juristische Sprache nicht, versuche nur, sie, Zitat, unbeholfen nachzuahmen und habe außerdem einen Roman geschrieben, der wenig biete, außer ein paar Einsichten für den Zettelkasten. Tatsächlich rufen die Texte der 1956 in Zürich geborenen Schriftstellerin, die sich mit sehr unterschiedlichen Lebenswelten beschäftigen, erstaunlich disparate und höchst emotionale Reaktionen hervor. Lob, Gesänge und harsche Kritik begleiten die beim Publikum äußerst beliebte Autorin. Das war zu Beginn ihrer literarischen Karriere genauso wie jetzt auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Ich freue mich, auch darüber mit Petra Morsbach zu sprechen. Guten Tag, Frau Morsbach.
Hallo.
Frau Morsbach, haben Sie damit gerechnet, dass aus der, sagen wir mal, Richterecke dermaßen scharf auf Ihren aktuellen Roman Justizpalast geschossen wird?
Der Ex-Bundesrichter Fischer ist ja kein typischer Jurist, im Guten wie im Schlechten. Das ist ein bisschen der Fall Genie und Wahnsinn. Ein sehr guter Schreiber, ein sehr guter Jurist sowieso, ein sehr guter Rhetoriker, großartig wortmächtig, wollte, glaube ich, mal Schriftsteller werden.
Ah, das merkt man so ein bisschen bei
ja,
so einer Kritik natürlich auch. Der ist vielleicht neidisch, dass er den großen Justizroman nicht geschrieben hat.
Das weiß ich nicht. Und die wahnsinnige Seite, er ist aggressionskrank eigentlich. Wenn er sich gegen jemanden wendet, möchte er ihn vollkommen disqualifizieren. Fachlich sowieso, aber auch charakterlich, moralisch, professionell, und genau das hat er bei mir gemacht.
Naja, vielleicht sollte man an dieser Stelle mal erwähnen, dass Sie, wenn ich richtig informiert bin, 9 Jahre lang im Rechtswesen recherchiert haben. Wie viel Skepsis bzw. auch Dünkel haben Sie denn während der Recherche erlebt?
Richter sind sehr beredt, sehr vorsichtig in ihrem Äußerungen, wägen die Worte ab, aber es waren wunderbare Begegnungen für mich, es sind sehr gescheite Leute, es war ein faszinierendes Thema, es waren sehr gute Kontakte. Es ist natürlich immer viel Chemie dabei zwischen Personen, und mit manchen habe ich nur einmal geredet, mit manchen zweimal und mit manchen aber über die Jahre immer wieder, und Freundschaften sind entstanden, und das war immer von gleich zu gleich, ich muss sagen, es waren sehr, sehr inspirierende Gespräche.
Was haben Sie von den Profis sozusagen gelernt?
Naja, Klarheit natürlich, aber ich bin ja sowieso ein relativ strukturierter Schriftsteller. Also das Analytische, das liegt mir, das hat mich auch gereizt an dem Thema. Die formale Denke, die haben sie mir ein bisschen gezeigt. Aber in mancher Hinsicht hat natürlich der Herr Fischer recht. Natürlich habe ich das juristische System nicht assimiliert, das ist völlig klar. Ich werde ja manchmal gefragt, könnte man jetzt Sie um Rat fragen in juristischen Konflikten, und dann sage ich selbstverständlich nein. Also es ist eine Gestaltung, was ich mache. Und wenn das ein Medizinerroman wäre, würden Sie sich ja bei mir auch nicht auf den Operationstisch legen.
Es ist ja natürlich von vornherein klar gewesen, dass sich auch die Juristen auf dieses Werk stürzen. Es geht um die Justiz. Haben Sie denn im Nachhinein auch, sagen wir mal, juristische Fehler gefunden, die Ihnen ja auch vorgehalten werden?
Ja, natürlich gibt es Fehler. Ich bekomme Zuschriften von Richtern. Also zum Beispiel einer sagt, an einer Stelle habe ich Beklagten und Kläger verwechselt. Und ich schrieb sofort zurück, na klar, wird für die nächste Auflage korrigiert. Und dann sagte er, ja, Ihnen ist es einmal passiert, mir ist es 100-mal passiert. Und dann gibt es Gesetze, die erst ein Jahr später eingeführt wurden, als meine Protagonistin sie anwendet, und umgekehrt. Also ich bekomme diese Zuschriften immer in diesem entzückenden juristischen Stil. Ich freue mich immer. Inzwischen ist die 4. Auflage gedruckt und jetzt sind die Fehler weitgehend beseitigt. Das heißt, fast alle, von denen ich gehört habe, sind beseitigt. Es kann natürlich sein, dass noch was kommt. Also einen Fehler habe ich drin gelassen. Und zwar kann ich den nicht mehr korrigieren. Meine Heldin ist in ihren 30ern, das ist in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, bei einem dominanten Vorsitzenden in der Kammer und kommt wenig zu Wort. Und dann macht sie Mediationen. Also Mediation ist ein neues Format in der Justiz. in der der Richter Vermittler ist und nicht Entscheider. Und dieses Format wurde in Bayern erst in den 10er Jahren des nächsten Jahrhunderts eingeführt. Also damals konnte sie das eigentlich noch nicht machen. Aber da müsste ich das ganze Buch umschreiben. Und ich glaube, dass es nichts schadet. Also ich glaube, dass das Bild der Justiz schon in sich stimmig ist und der Justiz auch gerecht wird.
Und ich glaube in der Tat, das spielt für den Lesern der Geschichte der Hauptfigur, und über die müssen wir jetzt gleich reden, kaum eine Rolle. Sie erzählen ja das Leben und den beruflichen Werdegang von Tirza Zorniger, die in einer Schauspielerfamilie groß geworden ist und dann bei ihrem Großvater, einem pensionierten Richter, aufwächst. Vielleicht beschreiben Sie zunächst einmal, was das für eine Kindheit war, die Tirza erlebt.
Ja, die Heldin Tirza wächst in unordentliche Verhältnisse herein. Ihre Mutter hat Richterin werden wollen selber. Dann kam ein berühmter Schauspieler zum Recherchieren ins Gericht und hat sie sozusagen abgegriffen. Und sie trat zum zweiten Staatsexamen nicht mehr an. Sie war Referendarin gewesen. Das ist also bereits ein biografisches Thema in diesem Leben. Der Vater war ein egomanischer Schauspieler, sagen wir mit Genie, aber sehr unzuverlässig, verlässt das Kind, als er 5 ist. Er steht da mit dem Koffer und sagt zu der kleinen Tirza: Du siehst mich nicht wieder. Dann ist der weg. Die Mutter hat Krebs, stirbt, und so kommt sie bei dem Großvater unter und zwei alten Tanten. Aber bevor die Mutter stirbt, fährt Tirza immer hin und her zwischen Mutter und Großvater. Und da gibt es auch prekäre Verhältnisse, Dinge, die nicht ausgesprochen werden, Vorwürfe, und sie muss immer vermitteln. Und gewöhnt sich an dieses Vermitteln, das ist schon eine Sache. Und sie unterschlägt die Provokationen, aber kriegt alles mit und nimmt sich vor, später alles besser zu machen. Und der Großvater ist auch ein zwiespältiges Vorbild. Also ein Strafrichter, der aber ganz normal unter den Nazis Recht gesprochen hat oder Unrecht gesprochen hat, je nachdem, das weiß man auch nicht so genau. Ist aber ebenfalls ein Komplex in dieser Familie, der verschwiegen wird. Und sie beobachtet auch das und gerät in eine latente, vielleicht Rivalität mit dem Großvater. Und sie will es eben besser machen. Und dann fängt sie an zu studieren. Und der von diesem Kindheitskapitel, der letzte Satz ist, sie will für Gerechtigkeit sorgen. Also damit tritt sie an. Dann wird natürlich alles ganz anders.
Der Großvater, schreiben Sie, habe sich durch einen Anfall von Grausamkeit gerade zur rechten Zeit selbst entzaubert. Eine dieser ganz starken Sätze in diesem Buch. Das Grausame scheint so manchen Juristen in ihrem Roman innezuwohnen. Dennoch möchte Tirza Richterin werden. Warum eigentlich?
Ja, sie denkt, sie kann für Ordnung sorgen. Sie kann gerechte Verhältnisse schaffen. Also Gerechtigkeit ist ein hohes Ideal. Sie ist letztlich gar nicht herzustellen. Sie ist nur in einem gewissen Maße herzustellen. Und dieser Versuch macht die Biografie von Tirza aus.
An einer Stelle heißt es in ihrem Roman: Glückliche Menschen ziehen nicht vor Gericht. Die, die zu uns kommen, sind unglücklich, unzufrieden, oder sie werden von unglücklichen, unzufriedenen Menschen vor Gericht gezerrt und werden dadurch ebenso unglücklich. Und später heißt es über den Rechtsstand: Wir sind die Müllabfuhr der Gesellschaft. Wie kommt Tirza denn zu diesem Befund?
Ja, durch Erfahrung. Also Tirza ist Zivilrichterin, das ist eine ganz wichtige Sache. Im Strafrecht geht ja der Staat gegen Bürger vor, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und Tirza vermittelt zwischen zerstrittenen Bürgern. Der Zivilrichter tut das. Und jetzt kommen also diese Streithansel mit ihren Querelen und streiten sich unendlich darum, wie Bäume gekürzt werden oder wie man ein gekauftes Auto wieder los wird. Es gibt Familienstreitigkeiten, die sind ja ganz tragisch. Scheidung, Kinder. Es gibt Erbstreitigkeiten. Da werden lang zurückliegende Kränkungen in finanzielle Forderungen übersetzt. Und Erbstreit ist ja eines der Hauptmittel zur Kapitalvernichtung. Die Leute streiten sich dermaßen, oft geht es um Immobilien, die kann man nicht in Streifen schneiden. Und das heißt, Tirza sieht unaufhörlich diese Leute, die aufeinander losgehen, erbittert sind, oft weiß man gar nicht, woran es liegt. Und sehr oft haben eben beide ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht. Dann versucht man zu vermitteln und manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Dann muss man einen verurteilen, beziehungsweise es heißt ja anders, man muss eine Klage abweisen oder den
stattgeben.
Genau. Und immer ist es so, dass der Verlierer gekränkt hinausgeht. Das ist auch eine Beobachtung, die ein Richter mir erzählt hat, die vollkommen einleuchtet. Also Derjenige, der das Recht bekommt, findet das eigentlich selbstverständlich. Derjenige, der es nicht bekommt, hält es für eine Ungeheuerlichkeit und ist zutiefst gekränkt und ist der Meinung, es gibt keine Gerechtigkeit. Also der Richter, die Richterin fügt immer der einen Seite mehr Schmerz zu, als sie der anderen Glück verschafft. Das ist schon eine sehr schwierige Sache. Man spürt den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit.
Was Tirza überhaupt nicht erträgt, ist das Familienrecht. Warum reagiert sie da so sensibel?
Das weiß sie selber nicht. Also Tirza kommt aus einer Scheidungsehe. Als sie damit anfängt, ist sie der Meinung, sie hat das gut weggesteckt. Und dann sieht sie eben, wie diese Leute aufeinander losgehen. Es gibt verschiedene schwierige Grade von Scheidungen. Es gibt da die relativ unstreitigen Scheidungen, die bürokratischen Scheidungen. Da haben die Anwälte das im Vorfeld schon geregelt und der Richter unterschreibt nur noch. Dann gibt es die streitigen Scheidungen, da muss der Richter schon stärker eingreifen. Und dann gibt es die sogenannten Hochstreitfälle, die ziehen sich über Jahre hin und die Leute streiten um jede Treppenstufe. Und wenn Kinder im Spiel sind, ist es besonders schlimm, weil die Kinder gehen dann schlimmstenfalls vor die Hunde. Und das muss sie anschauen, das Leid der Kinder, damit wird sie nicht fertig.
Der Roman ist ja keinesfalls chronologisch erzählt. Es gibt Vorgriffe und Rückblenden. Und neben dem beruflichen Alltag, über den wir gerade gesprochen haben, steht das Liebesleben der Heldin im Mittelpunkt, das zunächst nicht stattfindet, sich dann aber entfalten kann. Fast so wie in den Liebesromanen, die Tirza gerne liest. Wer ist denn nun der Richtige für die Richterin?
Na, Max.
Wer ist Max? Erzählen Sie es uns.
Max ist ein Anwalt, den sie zufällig trifft. Er ist unkonventionell, diese biografischen Zufälle, die passieren. Sie trifft einen alten Schwarm, der sie abblitzen lässt, zufällig auf dem Gang im Justizpalast, als sie zur Kantine ging. Und dann ist sie so aus dem Gleis geworfen. Dann geht sie hinaus, um bei einem Stegerichen ein Mini-Gyros zu essen. Und ein Regenschauer fällt, geht hinunter. Sie steht unter dem Vordach. Und dann kommt dieser Max, der sie aber schon eine Zeit lang verehrt, ein Anwalt. Und sie kommen zusammen. Also er macht sie glücklich, dann ist sie gleich viel entspannter. Er macht mit ihr neue Reisen. Sie war immer so erschöpft zuletzt, dass sie nur noch zur Wellness in irgendeinen Kurort fuhr. Und er ist unternehmungslustig und natürlich kommt sie ganz erfrischt, gesättigt von neuen Erlebnissen zurück. Also das funktioniert.
Es funktioniert, aber es endet doch tragisch. Wir wollen nicht alles erzählen, das ist klar. Aber
es funktioniert 16 Jahre lang.
Mehr erzählen wir nicht. Es funktioniert tatsächlich 16 Jahre lang. Was dann passiert, das ist herzerschütternd. Also kommen wir wieder zurück zu dem juristischen Thema. Der Roman erzählt ja die unterschiedlichsten Facetten des juristischen Systems. Es geht um Karrieren und Niedergänge innerhalb des Justizapparates. Es geht um konkrete Rechtsfälle. Das haben wir schon angesprochen, um Rechtsgeschichte und auch Rechtsversagen. Die Justiz, heißt es an einer Stelle, sei ein, Zitat, schwindelerregendes Konstrukt aus Anspruch und Verblendung, Abstraktion und Herrschaftssicherung, Moral und Missbrauch, Redlichkeit und Routine, Zwanghaftigkeit und Zynismus. Und dennoch, so war es jedenfalls mein Eindruck, wird in diesem Text das Rechtssystem gefeiert. Man wünscht sich, auf eine Richterin wie Tirza zu stoßen, sollte man tatsächlich selber mal vor Gericht stehen. Warum ist dieses schwindelerregende Konstrukt, von dem Sie sprechen, doch so wichtig für unser demokratisches Gemeinwesen?
Also wir haben ein ziemlich gutes Justizsystem. Das Konstrukt selber ist ja wirklich großartig. Es hat sich auch sehr stark verbessert natürlich. Es hat sich entwickelt. Es ist ja nicht eine Einrichtung eines Moments, sondern es ist eine Entwicklung aus Jahrtausenden letztlich. Und das römische Recht war die Grundlage unseres BGB mit ganz schweren Mängeln natürlich in der römischen Zeit. Also Frau war zur republikanischen Zeit nur eine bewegliche Sache. Und da wurde sehr, sehr viel verbessert und jetzt ist es wirklich außerordentlich differenziert und imponierend. Aber es ist natürlich so differenziert und so imponierend, dass es schon kaum mehr zu handhaben ist. Und es wird unaufhörlich prozessiert. Gestern hörte ich von einem Anwalt Folgendes: Es gäbe kein Land mit einer Richterdichte wie bei uns. Und die Menschen, die sich streiten in einem Maße wie bei uns, diese Streitfälle, die nennt man in Frankreich zum Beispiel Querelle allemande, also eine deutsche Querele. Es ist ein System, heißt das, das auch große Erwartungen erweckt bei den Leuten. Die Leute denken, sie können jede Kleinigkeit einklagen. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt noch praktizierbar?
Diese kleinen Rechtsgeschichten, die Sie da erzählen, die werfen natürlich auch sprachlich ein ganz besonderes Licht auf das Justizsystem. War das nicht auch für Sie unglaublich schwer, sich da hineinzudenken? Ich habe es ja auch eingangs gesagt, Sie sind jetzt keine Juristin. Oder ist das eher so, dass man sagt, man arbeitet sich hinein, so wie man sich auch in einen anderen Bereich reingearbeitet hat?
Das war schon besonders schwer. Also sie ist ja ganz anders als die Schriftstellersprache. Ne? Der Schriftsteller soll sich ja möglichst individuell äußern und er muss eine Ästhetik haben, seine Sprache. Es muss musikalisch sein und rhythmisch sein, ausdrucksstark, bildhaft. Und der Jurist hat seine Formeln und er muss sogar bei diesen Formeln bleiben. Das ist der Witz. Und bis ich mich da überhaupt rangetraut habe, das hat sehr lange gedauert. Aber ich bin immer wieder natürlich in Gerichtsverhandlungen gegangen. Ich habe Texte gelesen. Und ganz allmählich wurde ich vertraut mit dieser Sprache. Und dann habe ich sie mir anverwandelt. Aber das, was ich dort schreibe, das ist ja keine richtige juristische Sprache, sondern das ist eine juristische Kunstsprache.
Träumen Sie manchmal auch Rechtsfälle?
Nein.
Ihr Glück.
Ich sage noch was zu der Sprache. Weil die originale juristische Sprache ist literarisch nicht konsumierbar. Allein die langen Satzperioden. Also man muss die verkürzen, damit der Leser es flüssig lesen kann. Ich habe mich natürlich bemüht, den Reiz von ihr, die Präzision zu erhalten. Und manche Sachen habe ich auch einfach als Poesie da hineingesetzt. Es gibt tatsächlich einzelne Passagen aus realen Urteilen, die ich ganz leicht angepasst habe, dass sie etwas zumindest sprachlich zu verstehen sind, auch wenn man die juristischen Hintergründe nicht versteht. Und das ist dann für mich wie Poesie.
Abgesehen von dieser juristischen Poesie steigen Sie auch ein in die Rechtstheorie, in die Rechtsphilosophie. Es gibt einen ganz bedeutenden deutschen Rechtsphilosophen namens Gustav Radbruch, dem übrigens auch mein Jurastudium begleitet hat. Vielleicht erzählen Sie mal, welche Grundfragen Radbruch umgetrieben haben und warum das auch die Lebensfragen von Ihrer Heldin Tirza sind.
Also Gustav Radbruch war ein Rechtsphilosoph der Weimarer Republik, also eigentlich ein Kind des 19. Jahrhunderts, aber dann war er während der Weimarer Republik zweimal für die SPD kurze Zeit Justizminister und als solcher hat er Frauen zu den Berufen der Rechtspflege zugelassen. Das heißt, bis dahin gab es keine Richterin, keine Rechtsanwältin. Frauen durften seit kurzer Zeit Jura studieren, aber es nicht anwenden. Sie waren dann einfach wahrscheinlich bessere Gehilfinnen für ihre Rechtsanwaltsmänner. Und Gustav Radbruch hat wirklich einfach die Frauen zugelassen, kommentarlos. Das ist großartig. Das ist das, was Tirza bewegt. Und die Nazis haben dieses Gesetz sofort kassiert. Also 22 bis 33 war es gültig. Und dann nach, ich weiß nicht, ob schon gleich 45 oder 46 oder 48, das weiß ich jetzt nicht, wurden Frauen wieder zugelassen. Das heißt, Tirza wird plötzlich während ihres Studiums bewusst, dass es eigentlich erst seit 50 Jahren weibliche Richterinnen gibt, in einer Rechtsgeschichte von tausenden Jahren. Und das bewegt sie sehr. Also eigentlich kommt sie auf andere Weise zu Radbruch. Ein Studienkumpel, in den sie verliebt ist, schwärmt für ihn, also für seine Rechtsphilosophie. Und dann macht sie sich vertraut und dann stellt sie das fest mit den Frauen und dann forscht sie mehr über diesen ganzen Komplex. Die Diskussionen, die es damals gab, von denen man ja, was man heute gar nicht mehr glauben möchte, dass, also auch als das Gesetz schon gültig war, war es noch umstritten und die Tirza liest, was da so publiziert wurde zu der Frage. Also Frauen im Richteramt sind ein Eingriff in die Männlichkeit des Staates und es sei, das verletze das deutsche Mannesgefühl.
Da lachen Sie jetzt einfach nur drüber.
Ja. Urteilsspruch einer
Aber
Frau.
Aber damals zu, haben die Leute das geglaubt, vor allem ja. Die Juristen.
Ja, natürlich. Also da sieht man, wie unglaublich schwer es ist, Rechte von unten einzuführen. Justiz ist ja auch ein Herrschaftssystem. Die wird von oben eingeführt, damit Ruhe im Karton ist. Und die Oberen fühlten sich oft gar nicht gebunden selber daran, an die Gesetze, die sie selbst eingerichtet haben. Das war vielleicht sogar der Witz für viele Herrschende. Und die Frauen, die keine Lobby hatten und wenig kämpferisch waren, die spielten lange Zeit in der Justiz überhaupt keine Rolle. Also nicht nur aktiv, sondern auch passiv als Streitende. Die meiste Zeit waren sie ja gar nicht streitfähig.
Eines der ganz großen Themen für Gustav Radbruch war auch das Unrecht, das gesprochen worden ist im Nationalsozialismus. Denn es gab in der Rechtsphilosophie davor im Grunde genommen nur sogenannte rechtspositivistische Standpunkte. Ein Name wäre da vielleicht Hans Kelsen. Und die lauten im Grunde genommen, das, was gesetztes Recht ist, das muss auch umgesetzt werden. Und jetzt hatte man aber das große Problem, dass aus dem gesetzten Recht eben Unrecht herauskam. Und Gustav Radbruch suchte nach einer Formel, wie man auf der einen Seite dem positiven Recht durchaus sein Recht gibt, auf der anderen Seite eben grundnaturrechtliche Maßstäbe anlegen muss. Und er hatte, sagen wir mal, sprachlich ein bisschen herumlaboriert, hat dann von einem übergesetzlichen Recht und einem unrichtigen Recht gesprochen, wie man das dann auch im Einzelnen bewerten mag. Aber das war natürlich nach dem Krieg eine unglaubliche Herausforderung, auch rechtsphilosophisch diesem Unrecht zu begegnen. Und ich glaube, das ist auch eines der Themen, die für Tirzer enorm wichtig ist, oder?
Ja, natürlich. Also Radbruch lebte ja lang. Ich glaube, 1914 publizierte er einen Text, einen ersten Text dazu, in dem er sagt, der Richter muss urteilen, was rechtens ist und nicht das, was seinem Rechtsgefühl entspricht. Also selbst wenn er gegen seine Überzeugung urteilt, dann hat er Recht getan und verdient aller Leute Respekt. Und dann kommt das Dritte Reich und niemand hört natürlich auf sein Rechtsgefühl, sofern er überhaupt eins hat, sondern alle fangen an, die Gesetze im Sinne des Nationalsozialismus auszulegen oder sogar neue Gesetze zu schaffen. Und es hat keinen Respekt verdient. Es wird eine Blamage für das Land, eine Katastrophe für das Land, eine Blamage für die Richterschaft. Und das war das Problem von Radbruch. Sie ist ja eigentlich ein Rechtspositivist und merkt, das haut gar nicht hin. Und dann sagt er, nein, es gibt ein unrichtiges Recht und das muss, wenn die Verhältnisse dermaßen unrechtmäßig sind, muss das unrichtige Recht Weichen der Gerechtigkeit. Aber das ist natürlich sehr schön gesagt auf der einen Seite, andererseits ist es kaum durchführbar, denn welches unrichtige Recht weicht von selber der Gerechtigkeit? Vor welchen Gerichtsstuhl kann wer das ziehen? Das ist ein riesiges, riesiges Problem in der Justiz.
Bis heute. Denn auch das und vor allem dieses Thema lesen wir auch in Ihrem Roman und das hat vielleicht auch etwas zu tun mit diesem Gebäude, dem Justizpalast. Was vielleicht nicht alle wissen, den Justizpalast gibt es in München am Karlsplatz tatsächlich und er beherbergt sowohl das Justizministerium als eben auch das Landgericht. Und diese räumliche Nähe schon birgt ja auch Risiken, weil da Politik und Judikative sehr eng beieinander sind, wie Sie dann auch in Ihrem Roman erzählen.
Es gibt immer das Problem Recht und Macht. Recht als Herrschaftssystem. Je höher die Richter steigen, desto mehr passen sie sich in der Regel an. Sie brauchen gute Bewertungen. Letztlich werden sie vom Ministerium ernannt. Es gibt bestimmte Fälle, in denen die Justiz sich zum Beispiel gegen die Politik nicht durchsetzen kann.
Na, ein ganz berühmter Fall ist in Bayern die Ära Franz Josef Strauß. Sie erzählen das in Ihrem Roman auch, denn in gewisser Weise, wo diese Ära von Franz Josef Strauß weder politisch noch juristisch wirklich aufgearbeitet. Was macht denn diese bayerische Nichtaufarbeitung, wenn man so sagen will, bis heute so brisant?
Also ich denke, es gibt an vielen Stellen, nicht nur in Bayern, Probleme, die nicht gelöst sind. Und die Brisanz ist natürlich eine Frage des Standpunktes. Das System Franz Josef Strauß bestand darin, dass Großunternehmer, Magnaten steuerlich bevorzugt worden. Das heißt, sie wurden von Steuer befreit, die Ermittlungen der Finanzämter wurden behindert und die Magnaten revanchierten sich, indem sie dem Strauß die Millionen zuschoben. Und dieses System ist weder aufgearbeitet worden, noch wirklich abgeschafft worden. Das spielt so mit, aber als eines von den vielen Unrecht-Dingen, die wir alle mitkriegen in unserem Leben und von denen wir nichts wissen wollen. Mein Roman ist ja keine politische Schrift in dem Sinn. Das ist ein Roman, das ist immer eine Polyphonie. Es gibt verschiedene Richterfiguren, es gibt den opportunistischen Aufsteiger und es gibt den patriarchalischen, souveränen Richter, souveränen Verhandler und es gibt den leidenschaftlichen Vermittler. Und Tirzer hat ja immer Kollegen, hat mit denen Umgang und alle, denke ich mal, kriegen da etwas mit von diesem Problem, aber die meisten ignorieren das in ihrem Alltag. Wie man eben Dinge ignoriert, die man nicht ändern kann. Aber dann gibt es einen sehr kritischen Richter, Er heißt Blank, einer ihrer Lieblingskollegen, und der stochert immer in dieser Wunde herum. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, die Frage von Moral und Justiz zu stellen.
Sie haben gerade gesagt, ein Roman ist eine polyphone Angelegenheit, und das trifft auf diesen Roman auf jeden Fall zu. Justizpalast hat ganz viele Ebenen, die miteinander verschränkt sind, ganz unterschiedliche Helden. Sie haben gerade den Richterkollegen Blank angesprochen. Jetzt möchte ich Sie vielleicht mal fragen, das ist natürlich nicht wirklich eine statthafte Frage, das ist mir auch vollkommen klar, aber ich glaube, jeder Autor hat, wenn er so ein großes Werk vorlegt, immer wieder auch Sympathien mit gewissen Figuren oder legt in jede Figur immer auch etwas autobiografisches hinein. In welcher Weise finden wir denn Sie, Petra Morsbach, in ganz bestimmten Figuren in dem Roman? Kann man das überhaupt sagen? Das klären Sie mich auf.
Also ich bin ein bisschen natürlich in vielen Figuren. Terza ist kein Porträt von mir. In mancher Hinsicht fühle ich mehr mit Blank. Es bleiben ihm wenige Prüfungen erspart, aber es ist eine leidenschaftliche Figur. Ja, und in seiner Radikalität liegt er mir nahe. Aber ich muss da als Autorin gerechter sein als ich selber. Also ich bin Partei, aber ich darf nicht sagen, ich habe Recht, sondern ich muss ihn schildern. Ich muss ihm auch widersprechen im Roman. Also Terza widerspricht ihm ja laufend.
Das mögen Sie?
Ja.
Warum?
Ich lerne etwas daraus. Also ich hatte zum Beispiel einen meiner Gewährsleute, unter den Richtern, mit denen ich relativ viel Kontakt hatte, dem hat diese Sache überhaupt nicht gefallen, weil er sehr konservativ ist mit Blank. Und ich sagte, bitte argumentieren Sie gegen mich. Ich möchte weder als Blank noch als Petra Morsbach Recht haben. Das hebt ja auch das Niveau der Diskussion.
Wo wir gerade schon dabei sind, biografische Spuren zu finden. Frau Morsbach, Sie wurden in Zürich geboren, das sagte ich bereits, sind aber in der Nähe von München aufgewachsen. Sie schreiben gerne, das haben wir auch schon gehört, über sehr ausgewählte kulturelle und soziale Milieus. In welchem sind Sie denn aufgewachsen? Können Sie das mal beschreiben?
Meine Eltern sind Akademiker gewesen, der Vater Ingenieur, meine Mutter Ärztin. Eine Familie, in der viel gesprochen wurde, in der gelesen wurde. Es gab eine schöne Gesprächskultur mit viel Humor. Ich hatte sehr viel Freiheit. Wir wohnten auf dem Land. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Beide Eltern waren berufstätig, war für mich wunderbar. Ich hatte überhaupt keine Reglements. Ja, ich habe sehr viel Freiheit genossen. Und als ich 16 Jahre alt war, beschloss ich auszuwandern. Und zwar nach Chile. Da gab es einen Schüleraustausch mit Chile und ich war eigentlich noch nicht Oberstufe, aber aus irgendeinem Grunde ließ man mich ziehen und war dann natürlich bei einer Gastfamilie und ich dachte, ich bleibe dort. Und dann, das war für 5 Monate, dann lernt man, macht man eine Menge Erfahrungen in einem fremden Land. Und auch da hatte ich große Freiheit. Manche von meinen männlichen Kollegen, die ein Jahr älter waren als ich, die mussten jeden Abend um 6 zu Hause sein und ich durfte machen, was ich wollte. Und reiste dann schon alleine, beziehungsweise mit einer Freundin zusammen und teilweise allein durch das ganze Land und mehrere Länder und ging nicht zur Schule. Das war sicher eine Chance durch meine freiheitliche Erziehung. Also ich bin meinen Eltern sehr dankbar.
Diese große Freiheit, die Sie dann auch ausgelebt haben, hat Sie aber nicht daran gehindert, wieder dorthin zurückzukommen, wo Sie jetzt auch heute noch leben, nämlich nach Starnberg, wo Sie zur Schule gegangen sind. Ist das die Region, in der Sie sich besonders wohlfühlen? Und wenn ja, warum?
Ja, das hat sich biografisch so ergeben. Passiert ja oft, dass Leute an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren. Es hat sich so ergeben, meine Eltern wurden älter. Ich war ja beim Theater eine lange Zeit, da war ich freie Regisseurin und reiste herum, hatte keinen Hauptwohnsitz in dem Sinn. Und dann wurden meine Eltern älter und brauchten meine Hilfe. Dann siedelte ich mich in der Nähe wieder an.
Dann haben Sie Ihre Eltern auch gepflegt?
Nein, gepflegt habe ich sie nicht, ich habe sie unterstützt.
Sie haben es gerade gesagt, in Ihrem Leben viel unterwegs. Vor allem in Ihrer Theaterzeit, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Gibt es für Sie so etwas wie Heimat?
Der Begriff spielt für mich keine Rolle. Also ich fühle mich sehr wohl hier, in der deutschen Sprache natürlich. Das war noch ein Abenteuer von mir. Ich wollte einmal unbedingt nach Russland und das ging damals nur über ein Aufbaustudium. Dann habe ich wirklich ein Aufbaustudium mir erarbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst ein Studium abgeschlossen hätte, um in Russland leben zu können. Und die russische Kultur hat mich sehr, sehr stark beeinflusst. Die hat mich immer stärker berührt als jede andere. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist nicht familiär. Es gibt keinerlei Verbindungen. Das ist aber bis heute so geblieben, dieses direkte Existenzielle der russischen Kunst, das so wenig manieristische der klassischen russischen Kunst. Es gibt Leute, die sagen, ich schreibe mehr russische Romane als deutsche. In dem Sinne, dass ich nicht nach dem Effekt suche, sondern immer auf die sozialen Verhältnisse schaue und die moralischen Grundfragen, die immer angesprochen werden. Also das hat mich mindestens so sehr geprägt. Aber leben könnte ich dort nicht. Also das Deutsche schon durch die Ordnung, die genieße ich.
So wie Tirza Zorniger, ich merke das schon. Wir werden vielleicht das nur noch in Parenthese, Ihr Debütroman, der erzählt dann die Geschichte auch einer Leningraderin zur Zeit der Sowjetunion, so dass das, was Sie gerade eben erzählt haben, Ihre gefühlte Nähe zu Russland dann tatsächlich auch literarisch wiederfindet in Ihren Texten. Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Thema Heimat und Wohlfühlen. Das hat natürlich in gewisser Weise auch etwas zu tun mit den Brüchen, die man erlebt. Und dann geht man wieder zurück zu den Orten oder eben auch zu der Sprache, wie Sie gerade eben gesagt haben. Sie haben einen ganz besonders eklatanten Bruch erlebt, nämlich 1995. Da waren Sie gerade als Schriftstellerin etabliert, haben aber infolge einer Krankheit einen schweren Hörverlust erlitten. In welcher Weise hat denn das Ihr Leben verändert?
Es ist ein enormes Handicap für einen Schriftsteller. Wobei wir ja, wir, die wir jetzt hier leben in Deutschland, eine sehr gute Versorgung haben. Aber es ist eine starke Einschränkung beim Recherchieren zum Beispiel. Viele Dinge versteht man nicht. Man strengt sich sehr an, etwas zu hören. In den Gerichtssälen habe ich sehr schlecht verstanden. Also die Richter waren dann zum Teil so freundlich, mich am Richtertisch sitzen zu lassen, vorne, damit ich wenigstens eine Chance hatte, ein bisschen mitzukriegen. Dann konnte ich beobachten und Stichworte notieren. Das ist ein richtig schweres Handicap. Aber insgesamt muss ich sagen, als Frau in diesem Jahrhundert, in diesem Land zu leben, ist natürlich ein dermaßenes Privileg, dass ich nicht klagen darf.
Da wir in einem Hörfunkstudio sitzen, haben wir Kopfhörer auf. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Instrumentarium, in dem man dann, sagen wir mal, anders lebt, weil das Hören so wichtig geworden ist, weil es nicht funktioniert. Und insofern haben wir es jetzt leichter als in einem großen Gerichtssaal, wo man überhaupt nichts versteht. Also Musik hören, Radio hören, mit Kopfhörern nehme ich mal an.
Das ist alles ganz schwer. Die Hörkurve ist zerstört. Also ich höre das gar nicht mehr. Ich habe immer sehr viel Musik gehört. Ich höre die gar nicht mehr so wie früher. Ich kann nur Musik hören, die ich schon von früher kenne und das ergänzen sozusagen in meinem Gedächtnis. Und natürlich das Hauptproblem im Alltag sind die Nebengeräusche. Also in einem Lokal zu sitzen. Also eigentlich die allermeisten Hörsituationen sind ja Stresssituationen. Es gibt nur die privilegierte 1-zu-1-Situation, aber das war immer mein Lieblingsformat. Und insofern bin ich vielleicht doch ganz gut als Schriftstellerin aufgehoben.
Sie haben eine lange Zeit am Theater gearbeitet, als Regisseurin, als Dramaturgin. Das war die Zeit zwischen 1983 und 93. Sie waren in Freiburg, Ulm, Leipzig, Oberhausen, Bruchsal und Bonn. Man kann jetzt, wenn man böse wäre, sagen, das ist die deutsche Theaterprovinz. Aber auf der anderen Seite war diese Theaterprovinz zu der damaligen Zeit ganz was anderes, als was sie heute ist. An welche Inszenierung erinnern Sie sich denn auch besonders gern?
An den Fliegenden Holländer in Schwerin. Ja, eine großformatige Oper und ein Staatstheater. Sehr gute Sänger. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist, Theater war nie wirklich meins. Ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden und nach dem Abitur hatte ich nichts zu sagen. Und ich wollte nie über mich selber schreiben. Ich wollte immer über die Welt schreiben. Aber was hat man zu erzählen, wenn man vom Gymnasium kommt? Dann habe ich gedacht, ich gehe zum Theater. Das hat mit Kunst ja auch was zu tun. Ist sekundär schöpferisch. Und die Stücke sind ja schon da, die muss man nur arrangieren und dafür reicht auch meine Fantasie. Und das habe ich dann so gemacht. Naja, es ist erstens sekundär schöpferisch, zweitens wissen alle anderen auch, dass es leichter ist, als selber etwas hervorzubringen. Und deswegen gibt es einen starken Konkurrenzkampf und dann diese großen Apparate und die Intrigen und die Akquise, das ist alles furchtbar anstrengend. Und man macht das, sagen wir mal, Regie führen ist viel leichter als schreiben, aber 20% deiner Energie gehen in die Kunst und 80% sind Reibungsverluste. Und dann wird es 10-mal gespielt und ist weg. Und das ist natürlich beim Schreiben ganz anders. Da gehen 100% deiner Energie in das Werk. Und das bleibt da auch noch. Und nach 10 Jahren ist es immer noch da.
Also Sie haben die Entscheidung, dann freie Schriftstellerin zu sein, und das Theater hinter sich zu lassen, offenbar nicht bereut.
Nein, das war das Beste, was ich tun konnte. Es war wahnsinnig riskant natürlich. Ich habe spät debütiert mit 39 und habe ewig keinen Verlag gefunden für mein erstes Buch. Und es hätte alles furchtbar schief gehen können. Also eigentlich war es so, ich fing an zu schreiben, da war ich noch Regisseurin. Ich war freie Regisseurin. Da macht man eine Inszenierung, dann hat man ein paar Wochen frei und dann kommt die nächste. Und in diesen freien Wochen schrieb ich an meinem ersten Roman. Und nach anderthalb Jahren hatte das ein solches Gewicht, da wusste ich, ich kann nicht beides machen, es wird zu schwer. Ich muss entweder das eine oder das andere. Und dann habe ich mich fürs Schreiben entschieden, habe mich nicht mehr beworben, dann ist man ganz schnell raus aus der Szene. Und dann war das erste Buch fertig und keiner wollte es drucken. Also das ist ein hochriskanter Beruf.
Und bevor das Buch erschienen ist, hat sich auch noch etwas ereignet, was zum Beginn einer schriftstellerischen Karriere nicht wirklich förderlich ist. Sie haben nämlich am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, am legendären in Klagenfurt, teilgenommen und Sie haben einen Ausschnitt aus Ihrem Debütroman, der noch nicht erschienen war, gelesen und es hagelte Kritik in Klagenfurt. Wie haben Sie diese Kritik aufgenommen?
Ja, das ist natürlich ein großer Stress. Also ich wusste, dass es ein sehr gutes Buch ist. Ja, das kann man wirklich beurteilen.
Ja. Auch als Debütantin schon?
Ja, da war ich ganz sicher. Und ich wusste auch, der wird noch in 20 Jahren auf dem Markt sein, was auch der Fall ist. War ununterbrochen lieferbar. Das ist ja das große Glück gegenüber der Regisseurin zum Beispiel oder dem Schauspieler. Bei der Regisseurin ist es so, dass jeder es anders sieht und bald ist es weg und keiner kann mehr sagen, wer recht hatte. Und der Schauspieler ist ja er selber, der tritt ja selber auf und er weiß nicht, er kann sich nicht selber sehen. Und wenn dann jemand sagt, du siehst doof aus oder du machst Mist, dann kann er nicht argumentieren. Und das ist die Abhängigkeit dieser Leute. Also was die für Nerven brauchen, wenn die verrissen werden. Denn wer den Schauspieler angreift, der diskreditiert ihn ja persönlich. Beim Schriftsteller ist es anders. Ich habe das gleiche Buch vor mir wie Sie. Sie können sagen, mir gefällt es nicht, zu viele Fälle, was auch immer. Dann kann ich sagen, mit meiner Professionalität, mit meinem Talent, kann ich sagen, ich sehe es anders. Man braucht sehr viel Selbstbewusstsein, natürlich. Natürlich braucht man das.
Haben Sie damals auch gehabt? Weil ich stell mir vor, wenn man einen Auszug vorträgt vor der versammelten Kritikerschar und die machen das nieder und dann geht man da raus und stellt sich die Frage, ob es überhaupt weitergeht mit dem Schriftstellerberuf.
Ja, das sind ja zweierlei Dinge. Also ein Buch, das über einen kommt, die guten Bücher schreiben sich ja selbst, die überfallen einen und dann ist man sozusagen das Medium und es ist ein ganz großartiger Zustand zwischen Aktivität und Passivität. Also man ist erfüllt davon, man sieht es entstehen, man muss also einerseits sehr geistesgegenwärtig sein und es gestalten, wie es kommt und andererseits immer empfänglich sein, denn es schöpft sich aus Quellen, zu denen man nicht jederzeit Zugang hat und dann entsteht es und ist da. Also das kann ich sehr gut beurteilen. Es ist alles, was der Schriftsteller empfindet, ist in dem Buch, ob er will oder nicht. Auch seine ganzen Schwächen sind da drin. Aber das andere Thema, das Sie ansprachen, ist natürlich das bürgerliche Thema. Wenn es verrissen wird, dann wird es sehr schwer. Und wenn es zu Beginn deiner Karriere verrissen wird, das schadet dir sehr. Das ist auch hier so gewesen.
Naja, man kann sagen, es war wie ein Showstopper, aber die Show begann dann so richtig erst. Das Buch kam auf den Markt. Und die Kritik war positiv. Das ist doch kurios, oder?
Ja, da habe ich Glück. Also
nach dem Motto, die in Klagenfurt haben ja überhaupt keine Ahnung.
Ja, das sind unterschiedliche Kulturen. Die Klagenfurter, die haben immer sehr das Artifizielle gemocht. Meine Bücher sind alle nicht artifiziell. Aber das erste Buch war auch noch sehr einfach geschrieben, weil es eine einfache Heldin war und ich noch nicht so viel konnte wie jetzt. Und
plötzlich ist es Abend, so hieß der Roman.
So hieß der Roman, nach einem wunderbaren Gedicht von Salvatore Quasimodo.
Und es erzählt die Geschichte einer Leningraderin von 1950 bis zum Ende der Sowjetunion. Und da sind wir wieder bei Russland.
Ja, da gibt es ein reales Vorbild für diese Figur. Und an der gefiel mir, dass sie auch so unglaublich viel erlebt hat. Mehrere Ehen, ganz verschiedene Milieus. Die Klassen sind dort nicht so getrennt wie hier, die Schichten wie im Westen. Also es gab ja offiziell gar keine Schichten. Also möglich, dass die Schnapsverkäuferin einen Professor geheiratet hat in einer ihrer Ehen. Und tatsächlich habe ich den sogar kennengelernt noch.
Nach der Sowjetunion ging es dann literarisch zum Theaterbetrieb in die Provinz. Da kannten Sie sich nun wahrlich auch gut aus, durch eigene Anschauung. Ist Ihr Opernroman, so der Titel dieses Werks, auch ein Schlüsselroman gewesen?
Nein.
Sondern?
Sind alle Helden erfunden.
Aber das Milieu haben Sie natürlich so beschrieben, wie Sie es auch kennengelernt haben.
Aber ich habe nachrecherchiert. Zum Beispiel über die Orchester wusste ich gar nichts. Das war dann auch immer sehr schön. Also mir macht das Recherchieren Spaß. Ich lerne dadurch andere Welten kennen. Ich erforsche andere Welten. Und diese Geschichte, das Streichquartett, wie großartig Thema.
Sie recherchieren gerne. Es gibt Autoren oder sagen wir mal poetische Ansätze, die ganz anders gelagert sind. Es gibt sogar Schriftsteller, für die ist das Recherchieren etwas nicht Literarisches, weil es natürlich sowieso erstmal eine Vorstufe ist, weil es etwas Journalistisches auch ist. Haben Sie im Laufe Ihrer schriftstellerischen Karriere auch mit solchen despektierlichen Stimmen zu tun gehabt, die gesagt haben, Frau Morsbach, Sie sind ja eine Rechercheurin, aber eigentlich gar keine Schriftstellerin?
Ja, ich kenne dieses Vorurteil. Es spielt eine geringe Rolle, meine ich. Es gibt ja verschiedene Arten von Künstlern. Und die einen schreiben sehr gerne über sich selbst, gehen immer von sich selbst aus. Und die anderen erforschen die Welt. Das ist genau wie bei Schauspielern. Es gibt Schauspieler, die immer sich selbst spielen. Und die anderen, die werden so unterschiedlich, spielen so unterschiedliche Figuren, dass man sie kaum wiedererkennt. Und das hat, ich würde nicht die eine Sparte gegen die andere abwägen. Es gibt gute und schlechte in beiden. Und ich gehöre halt zu der Weltsorte. Es muss Poesie werden, also die Sprache muss komplex werden, es muss eine Tiefe gewinnen, das ist was ganz anderes als Journalismus. Also es hat mir nie jemand vorgeworfen, dass es journalistisch sei, was ich schreibe, wenn die Bücher fertig waren. Aber zum Beispiel bei diesem Buch, dem Justizpalast, da habe ich sehr kämpfen müssen, bis der lebendig wurde. Natürlich bin ich wie jeder Schriftsteller in irgendwelchen Kreisen, in denen man sich unveröffentlichte Texte vorliest. Und da habe ich in drei verschiedenen Kreisen vorgestellt. Und da war immer der Vorwurf, es ist Journalismus. Und ich wusste, sie hatten recht. Damals hatten die Leute recht. Ich hatte nicht den richtigen Ton und ich klammerte mich an den äußeren Ablauf. Und ich habe gedacht, also wenn es so furchtbar schlecht geht und der Schriftsteller verzweifelt ist und denkt, er muss jetzt irgendwas hervorbringen, dann trickst er und denkt, er kann es noch interessant machen und stellt es also vor und denkt, vielleicht hilft's ja. Vielleicht kann er die Leute trotzdem irgendwie überzeugen. Aber da war also jedes Mal eine starke Ablehnung. Und dann habe ich gemerkt, ich kann die anderen Leute genauso wenig täuschen wie mich selbst und ich muss es richtig machen.
Es gibt sehr viele prägnante Sätze in Ihrem Roman Justizpalast. Einer meiner Lieblingssätze lautet, ist ganz kurz, Leben ist Chaos. Das kann natürlich nur jemand formulieren, der nach Ordnung strebt, wie eine Richterin. In diesem Fall ist es Tirza. Was ist das Leben für Sie als Schriftstellerin? Nur Chaos?
Das Leben ist ein Wunder. Es ist unglaublich reichhaltig, schöpferisch, paradox, grässlich, niederschmetternd, sehr vergänglich. Das Leben ist alles.
Das Leben ist alles, das könnte ein gutes Schlusswort sein. Ich höre jetzt trotzdem noch nicht auf. Sie haben 9 Jahre lang an Ihrem Roman Justizpalast gearbeitet. Das war, das liest man auch, eine intensive Beschäftigung mit dem Justizwesen. Brauchen Sie jetzt eine Pause oder arbeiten Sie schon wieder an einem neuen Buch?
Nein, ich würde gerne einen Film drehen. Aber das ist eine, also ich muss noch sagen, ich habe ja in diesen 9 Jahren, also eigentlich waren es 11 Jahre, 9 Jahre lang hat es gedauert, bis der Roman losging. Und dann habe ich noch 2 Jahre geschrieben, aber da ja auch recherchiert bis zum Schluss. Also es wurden ja auch alle Seiten von Richtern korrigiert und jeder Korrektur führte zu neuen Einfällen. Insofern waren es 11 Jahre insgesamt. Aber in diesen 9 Jahren, in denen er nicht kam, habe ich ja zum Ersatz 2 Bücher geschrieben und einen No-Budget-Film gedreht. Es waren auch respektable Bücher, aber in mancher Hinsicht natürlich Ersatzbücher. Der Film hat sehr viel Spaß gemacht und mich auch befreit aus dem Gefühl, im Augenblick nichts schaffen zu können. Film ist ein wunderbares Medium, weil es so viele Potenzen potenziell zusammenführt. Also die Möglichkeit ist fantastisch. Der Nachteil bei Film ist, dass er so viel Geld kostet und dann sehr viele Kompromisse gemacht werden müssen, weil die Geldgeber natürlich das Geld zurückbekommen wollen und dann sind sie ängstlich. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber für Kunst. Aber ich habe auch jetzt einen Film im Kopf, der sehr stark und sehr bewegend ist. Und da ihn aber niemand finanzieren wird und No Budget nicht mehr geht, weil er zu anspruchsvoll ist, muss ich jetzt erst versuchen, ihn wieder loszuwerden.
Oder es klappt vielleicht doch. Angst ist kein guter Ratgeber, wenn es Kunst ist. Das ist doch wirklich ein wunderbares Schlusswort. Das war die Schriftstellerin Petra Morsbach, deren aktueller Roman Justizpalast im Knaus Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück bei der Suche bei den doch noch vorhandenen Geldgebern. Vielleicht wird aus der Schriftstellerin Petra Morsbach dann noch eine erfolgreiche Filmemacherin.
Ja, ein Künstler ist immer wahnsinnig und muss alles für möglich halten. Was soll ich sagen? Vielen Dank.